Ja, herzlich willkommen diese Woche zu unserem Vlog rund ums Thema Fragen zum Verkauf. Und ich habe heute bei mir natürlich den Martin, unseren Verkaufsexperten, unseren Trainer, kann man schon so sagen, im Sales Manager. Und du machst ganz viel im Verkauf, auch ganz viele Firmenseminare, europaweit mittlerweile, ungeheuer, wie sich das entwickelt hat bei dir. Ja. Und ich kann es verstehen, weil ich finde, du machst das wirklich super und du hast ganz tolle Ansätze, die auch andere aus meinem Empfinden nicht haben. Viele reden immer das Gleiche. Du stichst da wirklich aus meinem Empfinden heraus. Und du hast ja vorher gesagt, Mensch Holger, heute kriegst du den Durchblick um Fragen des Verkaufs. Und damit ich den Durchblick kriege, habe ich natürlich heute auch mal die Brille aufgesetzt. Ne? Ja, Martin, und lass uns mal loslegen.
Gerne. Ich freue mich riesig jetzt, denn ich freue mich vor allen Dingen heute mit Ihnen ein ganz, ganz wichtiges Thema noch mit dem Holger zu besprechen. Fragen im Verkauf. Jetzt werden Sie sagen, Fragen im Verkauf, das habe ich doch alles schon mal gehört. Ja, ich soll im Verkauf Fragen stellen. Kennen Sie? Hast du auch gehört?
Ich habe immer Fragen. Na.
Ich merke allerdings in den Seminaren, die ich gebe, und es sind inzwischen auch einige, ich habe mal gezählt, über 450 Stück seit 2004, Trainings und Webinare, also da kam einiges zusammen. Und bei den Teilnehmern merke ich häufig, dass Basics, also wir stellen ja jeden Tag Fragen, aber dass so bestimmte Basics nicht ganz so sicher sind, wie es manchmal wünschenswert wäre. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen heute mal ein Video dazu zu Fragen Basics und am Ende gibt es noch eine spezielle Technik, die Sie dann sofort in Ihrem Verkaufsalltag anwenden können. Warum machen wir das? Ich glaube letztendlich, dass gutes Verkaufen von Techniken, Strategien, Werkzeugen und einer Prise Empathie abhängt. Und wenn Sie diese Werkzeuge benutzen und konsequent anwenden, dann kommen Sie leichter und noch leichter als bisher zum Ziel. Warum ist das so? Na, Sie können das einfach in ein Wortbild nehmen. Wenn Sie bisher einen Nagel mit einer Weinflasche in die Wand gehauen haben, dann ist der Hammer einfach effizienter und leichter. Und ob Sie dann doll hämmern oder mit ganz viel Gefühl diesen Hammer benutzen, das entscheiden Sie, weil das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz in den Verkaufstrainings, die wir hier bei der HSB machen, aber auch die ich extern mache. Sie sollen genauso bleiben, wie sie sind. Es bringt nichts, sie zu verbiegen. Es bringt nichts dazu, aus dem Introvertierten jetzt den Extrovertierten machen zu wollen. Am Ende, und das merkst du, Holger, bei Bewerbungsgesprächen, bei Gesprächen mit neuen Verkäufern, bei Gesprächen mit Dozenten, Authentizität ist doch das, was letztendlich ganz, ganz wichtig ist.
Das ist richtig. Bei Themen, du sprachst es gerade an, Thema Bewerber, da gibt es ja so verbotene Fragen. Ne? Also die sind nicht wirklich verboten, die heißen nur verbotene Fragen, man kann sie trotzdem stellen. Oder der Bewerber muss jetzt nicht ehrlich antworten. Also wenn ich jetzt zu dir sage, Mensch Martin, bist du schwanger oder viel gegessen? Und dann kannst du sagen, nee, viel gegessen, obwohl du schwanger bist. Und gibt es das im Verkauf auch?
Also es gibt zumindest Frageformen, die ich nicht empfehlen würde. Okay. Beispielsweise, dann kommen wir gleich mal rein. Ich schreibe ein bisschen mit, dann haben Sie das Ganze auch nochmal vor Augen. Abgekürzt SG, Suggestivfragen. Ich gebe mit meiner Frage eigentlich schon ein Stück weit die Antwort mit vor. Holger, du bist doch auch der Meinung, dass der Podcast hier richtig toll ist, oder?
Ja.
Sie merken, diese Fragen sind sehr suggestiv. Und wenn ich solche Fragen sehr oft benutze, dann wird das mein Gegenüber irgendwann merken. Der wird sich...
Kommt man da so eine Schleife rein, ne? Oder so, ja. Gibt es so dieses Trichtermodell, ne?
Genau. Okay. Es gibt psychologische, also ich beschäftige mich extrem viel mit psychologischen Aspekten, um das Ganze zu verstehen, was dann auch später unterrichtet werden soll. Und eine Befragung hat beispielsweise ergeben, was stört uns denn bei Gesprächen, besonders bei unserem Gesprächspartner? Und einer der Top 4 war wirklich, wenn ich das Gefühl habe, der andere will mich manipulieren.
Okay.
Der andere möchte irgendwas mit mir machen oder mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht hin möchte.
Ja.
Und das gilt es zu vermeiden. Insofern diese Suggestivfragen vorsichtig. Sie kennen das vermutlich auch in Verkaufssituationen, dass der ein oder andere Verkäufer die benutzt. Das kommt auch, früher hat man das gern gemacht. Das war ja auch noch die Zeit, so hartes Verkaufen.
Ja.
Ich entscheide, genau. Wann du kaufst, Kunde.
Genau. Ich habe das auch oft erlebt. Und gerade so, wenn ich jetzt nur Suggestivfragen mache, und dann merke ich eigentlich als Hörer schon, ich bin irgendwo, also gerade bei Telefonkurs, dass man da ja in so einer Schleife drin ist und so ein Trichter kommt. Man wird da hingeführt, man merkt das selber schon. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt warte mal bis zum Ende, sagst immer das, was du hören willst. Zum Schluss sagst du nein, dann ist der Gegenüber etwas verblüfft. Ich denke, man muss eine Mischung machen oder so, weil ich will mal sagen, wenn du dich nur auf dieser Antwortsebene bewegst, ist das schwierig.
Perfekt. Also es gab früher den Ansatz, diese klassische Ja-Straße.
Genau.
Sie möchten auch im Alter abgesichert sein. Vermutlich möchten Sie, wenn Sie irgendwann mal einen schweren Unfall haben und so weiter. Du hast vollkommen recht. Jede Frage, das ist so ein bisschen wie bei Stein, Schere, Papier, hat eine Daseinsberechtigung und man sollte sie in der richtigen Situation einsetzen. Dann können wir ja mal in die einzelnen Fragen-Basics gehen. Wir haben neben den Suggestivfragen auch die geschlossenen Fragen.
Okay, was ist das?
Ich gebe meinem Gegenüber wenig Platz für seine Antwort.
Okay, kannst du mir mal ein Beispiel geben?
Na klar. Geht's dir gut? Nee, ja. das war kein. Fängt es auch gleich
an.
Dir geht's doch auch gut. Es wäre zum Beispiel eine klassische geschlossene Frage: Möchtest du den Podcast heute machen?
Ja.
Genau. Welche Möglichkeit hättest du noch gehabt?
Das hättest du noch gehabt? Standesamt, oder?
Ja. Naja, da hast du ja nur eine Möglichkeit, sonst bist du ja unsympathisch.
Okay, also das ist das quasi, wo ich nicht viel Spielraum habe in der Beantwortung. Und was ist da die Unterscheidung zur Suggestivfrage?
Naja, du hast bei den geschlossenen Fragen in der Regel als Antwortmöglichkeit ja oder nein. Okay. Der Klassiker, sie gehen ins Schuhgeschäft und so eine nette junge Dame kommt auf sie zu und sagt, kann ich Ihnen helfen?
Ja.
Oder was sagen die meisten?
Nein.
Deswegen würde es zum Beispiel die Welt dieser Frau schon verändern, wenn sie eine andere Frage nutzen würde, weil das steckt so ein bisschen... Wie erkläre ich Ihnen das am besten? Wir haben unseren bewussten Verstand, das ist der Pilot, und wir haben so diesen unterbewussten Verstand, das den Autopiloten.
Okay.
Und häufig kommt dieses Nein gar nicht, dass man sich darauf konzentriert. Man wird angesprochen, kann ich Ihnen helfen? Und dann kommt Nein. Und deswegen ist es bei Fragen auch manchmal wichtig, gerade in diesen Verkaufssituationen, dass ich an den bewussten Verstand wieder rangehe und den anderen dazu bringe, dass er sich auf die Antwort mehr konzentrieren muss. Wie das funktioniert, sage ich Ihnen gleich.
Das ist wie die Frage, wenn ich das fällt mir auch mal auf beim Einkaufen, wenn die dann kommen und sagen, sie kommen doch zurecht. Das ist eigentlich schon eine Suggestivfrage.
Genau, genau.
Das ist eigentlich so wie, hoffentlich brauche ich jetzt nichts, was ich für dich, oder hoffentlich kann ich jetzt nichts für dich tun.
Ne? Ganz genau. Ich bin ja auch manchmal gespannt, stell dir mal vor, was wären die Wunscherwiderungen? Dass dann der Kunde sagt, Mensch, schön, dass Sie fragen, nee, bei mir läuft es privat gerade gar nicht gut. Und ich bin auch so nicht ganz happy, wollen Sie mich mal drücken?
Genau.
Also das wäre so ein mögliches Szenario, wie es weitergeht, aber vermutlich passiert das im echten Leben nie.
Nee.
Es gibt noch eine weitere, das sind die offenen Fragen. Da gebe ich dem anderen ganz viel Platz für seine Antwort.
Okay.
Meistens W-Fragen. Was hast du dieses Jahr nochmal urlaubstechnisch geplant, Holger?
Nichts.
Sehr gut. Das hat genau funktioniert, Vorführeffekt. Eigentlich.
Wir haben die japanische Methode, weißt du, wir schenken dem Unternehmen den Urlaub.
Es gibt keinen.
Wer trotzdem Urlaub nimmt, dann wird dann der Schreibtisch zum Fenster getreten.
Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass Holger heute so ein richtig mitmachender Gesprächspartner ist. Offene Fragen in der Regel mit W-Wörtern eingeleitet geben viel Platz.
Okay.
Wann sollte man denn so eine Frage nicht verwenden im Verkauf?
Am Ende.
Genau. Man stellt sich die Situation vor, alles ist besprochen, der Kunde soll eigentlich nur noch unterschreiben und man stellt die Frage, wie sind Sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden?
Okay, ja.
Und fängt nochmal komplett von vorn an. Okay. Einmal Zeitreise zurück, Chance vertan.
Okay.
Da sind halt geschlossene Fragen jetzt auch nur bedingt gut, weil wir haben ja gesagt, es gibt Ja oder Nein. Das heißt, 50% ist, dass es klappt, 50% ist aber dieses Nein. Und das Nein, komme ich nur ganz schwer weiter, wenn der Kunde sagt, wollen Sie das jetzt kaufen? Nein. Und dann? Schwierig. Jetzt könnte man sagen, sollen wir uns andere Kunden wünschen? Könnten wir, wird aber nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen versuchen, bessere Fragen zu stellen. Eine bessere Frage wäre zum Beispiel die hier. AF, die Alternativfrage. Ich hoffe, das kann noch jemand lesen, was wir hier machen.
Klar, alle gute Augen haben auch alle die Fragenbrille auf, ne? Für den Durchblick heute.
Alternativfrage, ich habe als Variante A oder B. Klassische Abschlussfrage im Einzelhandel, möchten Sie Bar oder Karte? A oder B. Oder dann die Option C, die Holger noch mit einbringt. Letztendlich, was ist der große Vorteil? Ob nun der Kunde sagt, ich möchte bar bezahlen oder ich möchte mit Karte bezahlen, ist letztendlich gleich, weil beides heißt, dass er kauft. Es geht halt nur noch darum, wie er das macht. Das ist genauso bei der Terminvereinbarung. Sie können halt jetzt sagen, wollen wir uns dazu mal zusammensetzen? Das wäre was für eine Frage? Frag mal gleich mal ab, Holger.
Gleich getestet. Geschlossene Frage, würde ich sagen.
Genau, ja oder nein. Was ist, wenn ich sage nein? Hat der Verkäufer ein Problem.
Ja.
Wenn ich aber sage, wann passt es denn besser, Montag oder Mittwoch?
Okay.
Dann bin ich schon mal ein Stück weit näher dran an dieser Auswahloption. Natürlich, und das sieht man auch gerade am Holger, und das finde ich gut, dass er das auch so macht, man kann echte Kundengespräche nicht skripten. Deswegen ist es uns so wichtig, auch in dem Sales Manager Kurs hier an der HSB Akademie, dass Sie nicht eine Strategie, nicht zwei Strategien, sondern ganz, ganz viele haben. Dass Sie letztendlich wie ein Bogenschütze Ihren Köcher mit Pfeilen ganz doll gefüllt bekommen und immer den passenden Pfeil haben oder auch verschiedene Pfeile. Wenn man merkt, ich komme hiermit nicht weiter, Strategiewechsel, neues Vorgehen.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe mal so gelernt, ist das, dann muss ich dich als Experten einfach mal fragen, ist das wirklich so? Ich nenne immer das, was ich will, als letztes?
Das ist auf jeden Fall eine denkbare Variante, weil das natürlich noch präsenter im Kurzzeitgedächtnis ist. Das, genau, was zuletzt genannt wird.
Also ist richtig. Jetzt.
Genau.
Ist jetzt nicht ganz falsch.
Okay. Ist durchaus möglich. Okay. Es gibt auch den Ansatz, dass man sagt, ich gebe drei Optionen. Das ist dann ein bisschen wie, wenn Sie vielleicht, ja, wie erkläre ich das am besten, wenn Sie einen Hund sehen und Sie wollen dem Hund so einen Knochen geben, den ersten mag er vielleicht nicht, den zweiten, da kann er schon kaum noch widerstehen und beim dritten greift er dann zu. Deswegen ist es auch möglich, drei solche Optionen zu, okay, geben. Und dann kommt häufig eins bei Menschen, die Tendenz zur Mitte. Sie sehen das in Online-Shops beispielsweise, wenn dort Verkaufsangebote sind, da gibt es dann in der Regel so eine Bronze-, Silber- und Goldlösung. Mhm. Und irgendwann kommt es dann, dass die Silberlösung so viel kostet wie die Goldlösung oder die Goldlösung so viel wie, mhm, die Silberlösung. Und man sich dann entscheidet, okay, maximale Leistung, vernünftiger Preis, passt.
Okay.
Das sind dann so kleine preispsychologische Tricks, die man dort anwenden kann. Was haben wir noch? Wir haben die Suggestivfragen, die geschlossenen, die offenen, die Alternativfragen. Jetzt sieht man erstmal, es gibt für jede Situation, das hatten wir gesagt, die richtige Frage. Und natürlich auch die falsche Frage. Wenn jemand zum Sprechen animiert werden soll, wir denken mal an Situationen Bedarfsanalyse. Ich möchte mehr über den Kunden erfahren und möchte wissen, unter welchen Bedingungen er das Geschäft mit mir macht.
Mach ich offene Fragen bestimmt, ne?
Genau. Super, okay, geeignet. Weil wenn ich dort nur mit geschlossenen Fragen vorgehe, erstens, ja, erfahre ich nicht viel und zweitens, kriegt das auch relativ schnell so einen Verhörcharakter.
Ja, ich finde halt auch, also wie gesagt, das ist wirklich, was ich vor uns auch sagte, ein Thema, was mir auch immer wieder an, ja, auffällt, wenn wir Anrufe bekommen, wo wir jemand was verkaufen will, was ich vollkommen okay finde. Also wenn ihr was verkaufen wollt, ruft ruhig mal an. Ich gehe da auch immer sehr seriös ran, weil ich denke, jeder muss ein Produkt verkaufen, eine Dienstleistung verkaufen, alles gut. Aber ich stelle halt bei vielen fest, die sind wirklich in so einem Schema drin. Und du wirst da hingeleitet und das, ja, dann hast du schon am Anfang das Gefühl irgendwie, der will dir was aufschwatzen, ne? Genau. Und du weißt gar nicht, ob du es überhaupt brauchst. Also deshalb denke ich gerade auch diese offenen Fragen, in diese Bedarfsanalyse reinzugehen, finde ich schon wichtig. Ne? Also wenn schon jemand einstand wie nach dem Motto, ja, sie haben sich doch schon immer mal einen größeren Drucker gewünscht, ja, weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so gut.
Warum? Da geht bei dir so das interne Rollo ein Stück weit runter, der bewusste Verstand übernimmt, merkt, wow, genau, der will mich gerade irgendwo hinnehmen.
Genau,
ja. Plötzlich bist du hellwach, du merkst, jetzt, genau, muss ich aufpassen, mich konzentrieren und hast natürlich auch intern irgendwo in dir das Gefühl, das lasse ich jetzt auch nicht so mit mir machen.
Ich fände es halt spannend, auch gerade bei so Drucker oder wenn die anrufen würden und sagen, ja, wir verkaufen Drucker, ist das ein spannendes Thema für Sie?
Genau.
Ne? Und dann kann man sagen, ja oder nein, also wirklich so eine geschlossene Frage. Und das finde ich halt besser, weil dann kann ich im Moment mir überlegen und sagen, okay, Drucker läuft Mist, wäre interessant oder nö, bist du eigentlich ganz zufrieden, will ich nicht. Und dann gehen auch alle aus so einem Gespräch, finde ich, entspannter raus. Ne? Genau. Also auch für den Verkäufer finde ich das entspannter, weil der natürlich in dem Moment nicht das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich dem was versucht aufzudrücken und jetzt hat das nicht geklappt. Was ja, finde ich, psychologisch gesehen für das nächste Telefonat wieder wichtig ist. Die machen ja nicht nur ein Telefonat am Tag, sondern sicherlich 50 oder 100. Genau. So, und wenn ich schon rausgehe und sage, okay, der Kunde war ganz lieb und ganz nett, hat bei dem nicht gepasst, das ist auch okay, das darf auch sein, ich darf auch nicht verkaufen. Und ins nächste gehe ich einfach motiviert rein, weil der Kunde hat mir ein gutes Gefühl mitgegeben. Er hat mir gesagt, okay, es ist schön, dass ich angerufen habe, aber es ist nicht das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Und beim nächsten gehe ich viel besser rein, habe ich bessere Erfolgschancen. Also ich finde sowas einfach ja, angenehmer, also auch für den Verkäufer. Also nicht nur für den Kunden, auch für den Verkäufer.
Ist doch inzwischen ein Ansatz, den wir in jedem Training immer mit rein haben, auch in den Workshops hier in der HSB-Akademie. Man kann ja davon ausgehen, aus Verkäufersicht ist doch jedes Treffen mit dem Kunden, zumindest auch so dieses erste Treffen, ist doch wie ein erstes Date.
Genau.
Man macht sich schick, man möchte, ja, seine besten Witze bringen, man möchte sympathisch wirken, man möchte eine Beziehung aufbauen, man möchte Vertrauen aufbauen. Und wenn sich dann der andere nicht meldet, ist das am Ende des Tages deprimierend.
Das stimmt.
Insofern geht es ja auch aus Verkäufersicht darum, die eigenen Ressourcen ein Stück weit gezielter einzusetzen. Nicht nach dem nach dem Grundsatz, Fachidiot quatscht Kunde tot, ich werde einmal so einen Sack voll Nutzen über dir ausschütten, bis du am Ende sagst, ich kaufe so mit letzter Kraft. Das funktioniert bei unseren Kunden, da die ja häufig informiert sind, da die auch jede deiner Aussagen als Verkäufer, ja, relativ schnell nachgoogeln, klar, prüfen können und so weiter, ist das ohnehin schwieriger. Also ist es unsere Aufgabe, und das ist 2018 recht gut erforscht, Kunden kaufen eigentlich recht gern. Jeder, der schon mal jemanden mit so einer vollen Tüte vom Shopping hat heimkommen sehen, weiß,
der ist glücklich.
Der ist glücklich. Was Kunden nicht mögen, ist, wenn ihnen etwas verkauft wird. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Verkäufer, den Kunden zu einer für ihn guten Kaufentscheidung hinzubringen, zu begleiten. Da kommt dann der Grundsatz und deswegen auch die nächste Frage, Frau, die wir gleich noch besprechen. Was glaubst du, ist motivierender? Stell dir vor, wir beide machen einen Marathon und unterwegs hast du zwei riesige Blasen so groß. Du kannst nicht mehr. Da wir ja Freunde sind, nehme ich dich huckepack und trage dich weiter Richtung Ziel. Ich renne mit dir so huckepack durch das Ziel. Wer kriegt den Applaus?
Ich.
Nee.
Ich meine, du.
Aber wenn ich jetzt den Holger 10 Meter vor der Ziellinie ablege und du krabbelst, humpelst, hüpfst, kriegst,
wie auch immer,
dann, dann kriegst du den. Ja. Und so ist es auch mit Kaufentscheidungen. Lassen Sie den Kunden bitte die letzten Meter allein gehen. Lassen Sie ihn die Erkenntnisse, dass das für ihn wirklich was bringt, dass das von Ihnen angebotene, die angebotene Lösung oder Ihre Dienstleistung ihm wirklich Nutzen bringt. Lassen Sie den Kunden diese Erkenntnis selbst bringen. Bereiten Sie das soweit vor und dann die letzten Meter bitte allein durchs Ziel gehen lassen. Ein Werkzeug, was ich recht gut mache dafür, genau, sind die Bestätigungsfragen.
Okay.
Das ist mal so eine, schon eine Spezialform. Wir werden ganz, ganz viele Frageformen auch noch in den Workshops und in dem Kurs besprechen. Ich habe heute nur mal so die grundsätzlich mitgebracht. Die Bestätigungsfragen ist so ein bisschen wie beim Klettern. Hast du schon mal so Freikletterer beobachtet?
Ich habe schon mal selber das versucht, ja.
Und, war schön?
Es war, also ich habe festgestellt, okay, dafür bin ich zu kräftig. Also mit den Händen mich selber da so zu ziehen, ist ja, eine Herausforderung. Ja, aber zum Glück war ich gesichert und deshalb ist nicht viel passiert. Aber das ist schon Wahnsinn, das stimmt.
Und genau das ist nämlich der Punkt. Was hast du immer gemacht, wenn du eine nächste Stufe erklommen hast vorher? Du hast dich gesichert.
Genau.
Damit du, wenn du fällst, immer nur bis zu dem Punkt der Sicherung fällst. Und das ist was, was ich mit diesen Bestätigungsfragen erreiche, dass ich halt im Verkaufsgespräch, in dieser, ja, im Gespräch mit dem Kunden immer mal wieder bestimmte Sachen auf die Haben-Seite lege. Indem ich zum Beispiel sage, okay, ist das so eine Lösung, mit der Sie richtig gut leben können? Du sagst, ja. Ich sage, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Ich habe dich mit einbezogen. Es ist am Ende unsere Lösung, die wir hier produzieren.
Okay.
Wenn du sagst, nein, auch kein Problem, kommt die nächste Frage, okay, wie müsste denn die Lösung sein, damit Sie am Ende des Tages sagen, bin ich richtig happy? Ich kann in der Situation wenig verlieren, aber ich beziehe dich immer wieder ins Gespräch mit ein. Das wäre so ein bisschen, wie wenn der Holger und ich jetzt sagen, wir kaufen uns so ein Baumarkthäuschen und bauen das auf. Und da wir jetzt beide nicht die geborenen Superhandwerker sind, würde das am Ende vielleicht auch nicht perfekt werden. Wir würden es aber trotzdem toll finden, weil es ja unser gemeinsames Projekt ist.
Unser Projekt.
Es ist unser Haus.
Genau. Okay. Dürfen auch nur wir rein.
Also, wir haben die Suggestivfragen, die geschlossenen Fragen, die offenen Fragen, die Alternativfragen und die Bestätigungsfragen. Und jetzt würde ich noch eine Technik mit raushauen, wo man das Ganze dann gezielt in einer Systematik einsetzt. Weil ich erlebe häufig in den Verkaufstrainings, dass die Verkäufer sagen, okay, Fragen habe ich jetzt verstanden. Allerdings hätte ich gern so ein System, wo ich sage, ich fange hier an und komme hier an und habe so zwischendurch Wegpunkte, an denen ich mich orientieren kann.
Okay.
Wäre das was?
Für mich auf jeden Fall.
Okay, dann blättern wir einmal um und ich schreibe mal die drei magischen Buchstaben an, die diese Technik bezeichnen. Die GVZ-Methode. Ich beginne mit dem Verkaufsgespräch in der Gegenwart. Angenommen, der Holger möchte sich ein Auto kaufen. Ich würde jetzt sagen, ja Mensch Holger, du bist ja heute hier ein Auto, was stellst du dir vor? Dann würdest du so ein bisschen erzählen und irgendwann würdest du ins Stocken kommen. Oder irgendwann bräuchte ich was, wo ich jetzt den nächsten Punkt habe, was kann ich denn fragen? Am Anfang im Verkaufsgespräch, haben wir ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, ist es wichtig, dass man auch eine Beziehung aufbaut, Vertrauen aufbaut. Wenn die Sachebene wird hakelig, wenn die Beziehungsebene nicht vorher geklärt ist.
Okay.
Also irgendwas aufs Beziehungskonto so ein bisschen einzahlen. Da machen sich halt gute Gespräche, offene Fragen, Interesse zeigen und so weiter ganz gut. Dann gehe ich in die nächste Stufe. Ich gehe in die Vergangenheit. Und das ist jetzt der Trick bei dieser Technik, dass Sie sagen, okay, Holger, du hast doch vermutlich schon mal ein Auto gekauft.
Ja.
Was war dir denn damals wichtig, als du dich entschieden hast?
Ja, der Preis, Preis-Leistung. Also nicht nur der Preis, Preis-Leistung. Ich bin jetzt nicht so ein Autonarr, muss ich dazu sagen. Also für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Meine Familie muss sicher ans Ziel kommen, ich muss sicher ans Ziel kommen. Es muss bequem sein und auch im Kosten-Nutzen-Effekt für mich akzeptabel sein, dass ich nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das Auto aufschließe und mich reinsetze und denke, ach, da ist schon wieder mal 30 Euro durch den Auspuff durchgejagt.
Okay. Und vermutlich, wenn du sagst, auch Preis war in jedem Fall ein Thema, hast du ja dich würde ich jetzt mal unterstellen, nicht für das erstbeste Angebot unterschieden, sondern hast schon ein bisschen verglichen.
Genau, mehrere angefragt, auf jeden Fall. Klar, muss ja Preisvergleich machen. Ich meine, es gibt ja auch Portale dazu mittlerweile, die ja auch immer aufpoppen, wenn du irgendwo was im Internet kaufen willst. Aber man holt sich da schon ein paar Vergleichsangebote rein, klar.
Und war es dann bei dir am Ende nur der Preis oder war es dann doch noch andere Sachen, die für dich den Ausschlag gegeben haben, sich für genau das Angebot zu entscheiden?
Es war nicht nur der Preis, es war halt, in einem speziellen Fall gab es noch so ein Punktemodell vom Händler mit, dass ich ja so, würde ich mal sagen, eine bestimmte Anzahl von Punkten gekriegt habe, was wertmäßig Geld war, die dann sich so abgearbeitet haben, waren halt die nächsten Durchsichtigen fast gratis oder bei einem habe ich mal ein Reifenset mit dazu bekommen und dann war es auch die Person des Verkäufers. Also muss man auch ganz klar sagen, ich hatte dann auch in einem Fall mal ein günstigeres Angebot, hat mich aber dann für den Verkäufer, weil ich einfach mit dem Autohaus zufrieden war. Weil ich gesagt habe, okay, wegen den paar hundert Euro wechsle ich jetzt nicht das Autohaus, weil am Ende die Person des Verkäufers für mich schon wichtig ist. Es ist ein Ansprechpartner. Jedes Mal, wenn ich anrufe, war auch mal so ein Fall, da hatte ich bin Radfahrer ausgewichen, der jetzt sich nicht ganz so an die Straßenverkehrsordnung gehalten hat und habe mir dabei den Reifen massiv beschädigt, sodass das Auto dann auch gleich stehen blieb. Und dann kamen die halt, haben mir den Reifen gewechselt, ich konnte nebenbei noch einen Kaffee trinken und konnte weiterfahren. Sowas vergesse ich als Kunde natürlich nicht.
Das sind das Sachen, die auch heute, wenn du dir ein Auto kaufst, wirklich
wichtig sind? Auf jeden Fall, klar. Also Service ist ein wichtiger Punkt, klar. Aber der Preis auch. Also man kann es jetzt nicht ganz voneinander, will ich mal sagen, trennen. In meinem speziellen Fall, also wenn jetzt das Auto sagt, es ist wirklich jetzt, 5% teurer, als wie bei jemand anders, würde ich dann trotzdem auf den Preis gehen, weil der Preis schon relevant ist, aber Service ist halt dann ein wichtiges Element in der Entscheidungsfindung. Mhm.
Ist diese 5% jetzt einfach mal aus der Hüfte? Oder?
Aus der Hüfte.
Okay. Ja. Sie haben jetzt eins gemerkt, oder Holger, mal an dich die Frage, war das jetzt für dich unangenehm, so ein Gespräch oder mal zu erzählen und durch diese auch an diesen damaligen...
Nein, ich fand das schön, weil man denkt einfach nochmal drüber nach, ne? Was war mir eigentlich wichtig im, und wie gesagt, gerade das mit dem Preis ist das, was sehr offensiv immer so im Kopf auch ist, aber halt auch, was halt eine wichtige Komponente ist, ist halt auch der Service, ne? Also die ganzen Service-Komponenten, die mit reinspielen, und das war halt schön auch selber wieder das zu erleben, dass das ja doch auch für mich einen großen Stellenwert hat.
Und hast du jetzt das Gefühl, dass ich dir bei der Anwendung dieser Methodik, ich habe ja nebenbei fast immer noch mal mitgemalt, du hast es ja auch gemerkt, was ich jetzt mit dir gemacht habe, dass ich dir da irgendwas aufschwatzen wollte oder war es eher, wow, der interessiert sich ja ernsthaft für mich?
Nee, also der interessiert sich ernsthaft für mich. Also du hast ja gar nichts verkauft jetzt, du hast ja gar nicht gesagt, okay, ich habe gehört, Reifen waren eben wichtig, bei uns ging es auch ein Reifenset mit. Ne? Also das wäre jetzt ein Punkt, wo ich dann gesagt hätte, okay, wäre jetzt für mich nicht so angenehm gewesen. Dann denke ich mal, wäre so ein zeitlicher Abstand dann zu dem Angebot ja, vielleicht wichtig.
Genau. Und das ist letztendlich diese GVZ-Methodik, dass ich halt sage, ich starte in der Gegenwart, gehe in die Vergangenheit, der Kunde kann ganz viel erzählen, ihnen fallen als Verkäufer auch ganz viele Fragen ein, die sie stellen können. Dadurch machen sie etwas für den Beziehungsaufbau, damit geben sie dem Kunden viel Luft. Der Kunde erinnert sich daran, oh, ich habe ja schon mal eine Kaufentscheidung getroffen. Was war mir damals wichtig? Er merkt aber auch, durch diese Kaufentscheidung ist für mich die Welt eher besser als schlechter geworden. Insofern sind Kaufentscheidungen nichts Schlimmes.
Ja.
Und dann in die Zukunft komme ich wunderschön, dass ich ganz viele Fragen habe, okay, ist das heute noch wichtig? Wie sieht es denn heute aus? Hat sich das verändert? Gibt es da Sachen? Und damit komme ich halt wunderschön in so einen Fragenplot rein, wo ich am Ende dieser Bedarfsanalyse mit einer ganz leichten Systematik den Kunden ja mitgenommen habe auf eine Reise, wo er am Ende sagt, oh cool, wenn ich das jetzt alles bekomme, was mir damals wichtig war, was mir heute noch wichtig ist, plus die Aspekte, die mir zusätzlich jetzt noch wichtig sind, treffe ich am Ende für mich eine Entscheidung, die sich richtig gut anfühlt.
Ich glaube, das ist ja auch das, was immer ganz viel jetzt so im Vordergrund steht. Der Kunde entscheidet über das Produkt. Ne? Wenn ich jetzt mal so das kurze Gespräch von uns mal Revue passieren lasse, am Ende habe ich dir ja alles gesagt, was ich will. Ne? Also du musst ja eigentlich nur noch aufschreiben, Häkchen machen und machst dann eigentlich das Angebot für mich, was ich wirklich im Kern meiner Seele möchte. Ne?
Und dann ist die Frage, ich höre immer von allen Verkäufern, Mensch, lasst uns mal Telesales machen, lasst uns mehr Einwandbehandlung machen. Das machen wir alles und wir haben allein in der Einwandbehandlung über 35 Techniken, die man dort anwenden kann. Wir haben für Telesales ganz eigene Techniken, aber warum soll denn der Kunde übermäßig viele Einwände bringen, wenn ich so nutzenorientiert, wie wir es jetzt gemacht haben, die am Ende ein Angebot präsentiere, wo du sagst, ich gucke da drauf, ich kann das prüfen, schwarz auf weiß, ich kann das umdrehen, mir einen Kühlschrank hängen, da steht das drauf, was ich mir wünsche.
Eine Einwandbehandlung ist ja dann eher so, es brennt, ne? Also da lodert etwas, da könnte was brennen. Ne?
Genau, also
jetzt haue ich da mal einen Eimer Wasser drüber.
Also es ist halt schon Interesse des Kunden, aber es kann natürlich auch sein, dass er mit irgendeiner Aussage des Verkäufers in dem Moment
die Einwandbehandlung. Aber das finde ich eine schöne Idee. Also einfach sagen, okay, Einwandbehandlung ist, weil es ja gerade auch ein großes Thema ist bei vielen, die im Verkauf tätig sind, ist ja eigentlich nur eine Rettungsmethode des Verkaufsgesprächs.
Letztendlich nichts anderes. Ich hole das wieder in die Bedarfsanalyse zurück.
Genau.
Wir haben ja auch für die Einwandbehandlung die Sales Games entwickelt,
dass man halt auch fantastische Dinge,
Behandlung spielerisch üben kann, dass man diese Techniken, diese Wortmuster und auch die Systematik versteht und auch spielerisch verinnerlicht. Aber Sie werden erleben, wenn Sie in der Bedarfsanalyse kundenzentrierter sprechen, indem Sie bessere Fragen stellen, indem Sie mit Ihren Fragen gezielter auf das eingehen, was dem Kunden wirklich wichtig ist, bekommen Sie letztlich auch weniger solche Einwände und Sie brauchen auch nicht die ganz, 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 ganz großen, komplizierten Abschlusstechniken, weil letztendlich, Holger, hätte ich dir jetzt ein Angebot vorgelegt, wo das, was du mir erzählt hast, drin ist.
Ich hätte es unterschrieben. Ja, Martin, egal, was du mir vorlegst, ich unterschreibe es.
Vermutlich so.
Aber ich fand das wirklich, also jetzt in dem Gespräch ist mir das auch aufgefallen, dass wirklich den Kunden sprechen lassen, finde ich wichtig. Ja, super.
Und danke, das ist dieser Ansatz. Gern. Jetzt kommt dein Abschlussfazit, oder?
Du sagst
doch was am Ende von dem Podcast.
Dein Podcast, bist du fertig jetzt?
Ich bin soweit fertig.
Also sei denn,
du möchtest noch was.
Ne, ich möchte immer was. Ne? Aber wir haben ja noch Zeit, wir machen noch. Also bleibt dran und schaut euch nächste Woche wieder den nächsten Vlog an zu diesem Thema. Ja, wer mehr wissen will, kann Martin natürlich besuchen, entweder auf seiner Website erfolgsgipfel-training.de oder halt über die HSB-Akademie im Kurs Sales Manager. Da lernt ihr alles übers Verkaufen und habt wirklich eine fundierte Ausbildung auch mit IHK-Abschluss, wenn ihr das wünscht. Und ja, Martin, ich danke dir, es war total toll. Es hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt die Durchblickbrille. Ne? Und vielen Dank, Martin. Und
gerne, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao. Tschüss.